Ja, ihr habt ja jetzt schon ein bisschen von mir gehört und ich möchte noch mal so ein bisschen ergänzen. Ich bin ja nicht allein in die Türkei gegangen. Die Kinder sind ja nicht irgendwo aus der Erde, aus dem Boden hervorgesprungen. Ich habe eben auch einen Mann, der heißt Jörg, und den habe ich auch während des Theologiestudiums kennengelernt. Der hatte auch einen Ruf für die Türkei. Und Jason sagte es noch, da kam er erst ein Jahr nach mir, als Jörg sich vorgestellt hat, ich habe einen Ruf für die Türkei, hat er so, was das wohl wird, gedacht. Und ich weiß nur, mein erster Gedanke war, Herr, nur weil der eine Berufung für die Türkei heißt, heißt das noch lange nichts. Ich habe bestimmte Wünsche, die ein Partner erfüllen sollte, und das muss passen. Und das ist auch ganz wichtig, denn jetzt sind wir in Deutschland, wir sind nicht mehr in der Türkei. Wenn unsere ganze Ehe darauf basiert hätte, dass wir einen gemeinsamen Dienst in der Türkei haben, dann hätten wir jetzt ein ganz dickes Problem miteinander. Das haben wir aber nicht. Aber es war natürlich trotzdem schön, jemanden zu haben, mit dem man gemeinsam diese Vision, dieses Herz auch teilen konnte. Und das war auch immer wieder in der Vorbereitung und dann auch auf dem Missionsfeld eine ganz wichtige Sache, die uns beide durchgetragen hat, dass wir da eben nicht so eine Ein-Mann-Show waren, sondern dass wir auch gemeinsam gehen konnten. Und dann kam halt dieser Punkt, wo Gott uns gesagt hat, jetzt geht's nach Deutschland zurück, und wir waren natürlich schon traurig. Ich habe in der Zeit, wo ich mit meinem Mann noch so ganz unverbindlich befreundet war, ihm mal gesagt, mein Ziel ist, dass man mich mal in der Türkei gräbt. Dann hat er erstmal geschluckt. Und mir war damals einfach wichtig, klarzumachen, das ist für mich nicht nur so eine Kurzzeitgeschichte, sondern wenn, dann ist das eine Berufung auf Lebenszeit. Und das ist natürlich dann schon auch ein Sterben einer Vision. Aber Gott hat ja den Überblick, und es gibt ja auch Phasen im Leben eines Menschen. Und wir sind nach Deutschland zurückgekommen und haben gedacht, ah ja, toll, wir sind jetzt von der Frontlinie zurück. Wir sind in die hinteren Reihen, wir können uns jetzt auch mal erholen. Ich war auch gesundheitlich arg angeschlagen. Wenn ich zwischendrin mal ganz doll husten muss, bitte verzeiht mir. Ich habe etwas Asthma aus der Türkei mitgebracht durch den vielen Smog. Und wenn ich dann erkältet bin, ist das schon mal ein bisschen schwieriger. Also keine Angst, es ist alles unter Kontrolle. Ihr hört es vielleicht ein bisschen an der Stimme, die ist ein bisschen angekratzt heute. Aber das Verrückte daran war, wir waren in Deutschland und haben gedacht, jetzt können wir so richtig auftanken, aufatmen, und es geht gut. Und wir haben Schwierigkeiten gehabt auf den unterschiedlichen Bereichen. Also unsere Kinder sind gut in den Schulen angekommen, das hat super geklappt. Also da fühlen wir uns auch sehr gesegnet, sie sind beide in guten Schulen, kommen auch gut mit. Das, was wir sagten, das ist wichtig für sie, das hat geklappt, aber mein Mann ist dann erstmal nicht in eine Pastorenstelle gegangen, er hat sich in seinen ersten Beruf als Krankenpfleger beworben. Nach 2 Monaten wurde er dort gekündigt, hat eine andere Arbeitsstelle angenommen. Das lief da auch ziemlich chaotisch. Wir haben finanzielle Schwierigkeiten gehabt. Und wir haben so gedacht, Mensch, was ist denn los? Wir sind doch jetzt eigentlich vom Missionsfeld runter, jetzt müsste doch der Feind eigentlich mal uns in Ruhe lassen. Also in der Häufung waren so viele Sachen, dass wir gesagt haben, das ist nicht mehr nur das normale Leben, was passiert. Ich meine, wir laufen ja alle durchs Leben und haben mal einen Autounfall oder eine Panne oder dieses oder eine Kündigung und so weiter und so fort. Das gehört ja zum Leben dazu. Aber in der Häufung war das so intensiv, dass wir gedacht haben, vielleicht möchte uns das ja etwas sagen. Und dann wurde uns klar, Gott hat etwas mit uns hier in Deutschland vor, und der Teufel möchte uns am liebsten platt machen, damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen. Und dann haben wir gesagt, danke Teufel, du hast uns gerade erst auf die Idee gebracht. Und dann haben wir auch gezielt gebetet und gefragt, Herr, wo hast du einen Platz für uns? Und da möchte ich mal gleich das erste Bild zeigen. Und dann hat er uns, das ist gut, ich mache das dann, ne? Dass wir hier in Deutschland mittlerweile fast ein größeres Missionsfeld haben unter Migranten der verschiedensten Nationalitäten als in der Türkei. Die Türkei gehört eigentlich immer noch zu einem der am wenigsten erreichten Länder der Welt. Aber ich weiß, wir haben sehr viele Missionare vor Ort. Wir haben, ich glaube, auf jeden dritten Christen kommt ein Missionar. Also es ist sehr viel. Die Gemeinde Jesu vor Ort hat auch wirklich diese Vision für ihr eigenes Land gekriegt. Sie machen sehr viel. Wir konnten die Arbeit dort vor Ort in andere Hände übergeben. Wir haben den Stab weitergegeben. Ein junger Mann, der ein Jahr bei uns war und unsere Kinder in seinem FSJ mit der Fernschule Heimunterricht begleitet hat, der ist jetzt selber einer der ersten, die in der Türkei sogar ein Visum gekriegt haben als Pastor, als Ausländer, das gab es vorher nicht, selbst dort arbeitet in einer Gemeinde mit. Jemand anders, der jetzt gerade seine Bibelschulausbildung macht, geht auch dort in die Stadt, wo wir gelebt haben. Das war in der Südosttürkei. Der Ort heißt Gaziantep. Falls den mal jemand hört, betet einfach kurz dafür. 50 Kilometer von der syrischen Grenze. Es sind dort ganz viele Flüchtlinge auch. Die Gemeinde vor Ort hilft denen auch. Wir sind beratend mit dabei, einer einem jungen Ehepaar zu helfen, die auch dort Hilfsgüter rüberbringen wollen, die Gelder, Spenden gesammelt haben. Wir gucken, dass einer von uns sich dann Urlaub nimmt und als Übersetzer mitgeht, weil die kein Türkisch können. Und so haben wir immer noch Anteil an diesem Dienst, aber der Schwerpunkt für uns hat sich hierhin nach Deutschland verlagert. Und unter anderem haben wir herausgefunden, dass es im Ruhrgebiet in Duisburg zwei türkisch-bulgarische Gemeinden gibt, und zwar in Duisburg Marxloh. Ich habe euch mal ein Foto vom Gottesdienst mitgebracht. Die sind rappelvoll. Der Raum ist gleich ein Ticken kleiner als hier, aber nicht viel. Und es sind mittlerweile zwei Gemeinden zu 80 Leuten und der Raum ist fast zu klein. Und wer das schon mal gelesen hat von Duisburg, ja, da ist ein sehr hoher Ausländeranteil. Ihr wisst das wahrscheinlich auch noch mehr als vielleicht jetzt andere. Und in Marxloh, der ist fast fest in türkischer Hand. Ja, also es gibt da auch eine Riesenmoschee. Interessanterweise haben wir in Gaziantep am Kopf einer Straße gewohnt, die Duisburg Boulevard heißt. Haben wir also immer schon segnend über Duisburg gestanden. Und dann führt Gott uns in Deutschland auch in solche Gemeinden. Und die haben ihre eigenen Leiter, Ältestenstrukturen, Kinderstunde. Aber was sie brauchen, sind Brückenbauer. Und wir haben gemerkt, wir haben das. Dadurch, dass wir türkisch sprechen, es gibt also türkische ethnische Minderheiten in Bulgarien, und in den 90er Jahren, also das war eben auch durch die Öffnung, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist, gab es dort unter denen eine Erweckung. Ich war sogar mal auf einem Missionseinsatz dort in Bulgarien, und es sind türkische Gemeinden in Bulgarien entstanden, eine ganz große Erweckung, und diese Leute sind teilweise die Kinder und Kindeskinder von diesen ersten Gläubigen, teilweise schon in Bulgarien gläubig geworden und teilweise bekehren sie sich jetzt hier in Deutschland. Diese Menschen sind gekommen. Einer der leitenden Ältesten sagt, ich bin nach Deutschland gekommen, weil meine Kinder gehungert haben. Und das sind so Dimensionen, die können wir uns fast nicht mehr vorstellen. Und die kriegen das Gemeindeleben auf die Reihe, aber sie wollen auch in Deutschland ankommen. Und wir dienen ihnen in Bereichen wie, sie wollen sich als Verein formieren, sie wollen Teil einer deutschen Bewegung sein. Da gucken wir jetzt, wo sie vielleicht hinpassen auch, wo auch für sie ein gutes Zuhause ist, wo sie selbst ihre Identität auch und ihre Kultur leben können, aber trotzdem eingebettet sind in eine deutsche Gemeinschaft. Wir haben auch schon dienen können in der Konfliktlösung zwischen zwei Leitern, also einfach, wo ich in Gottes Gnade auch auf Türkisch einen Konflikt auflösen konnte, wo wir wirklich erleben durften, wie der Heilige Geist eingegriffen hat in eine ganz festgefahrene Situation und Brüder sich Vergebung zugesprochen haben, sich die Hand gereicht haben und wieder im Herrn gemeinsam unterwegs sind, zwar in verschiedenen Gemeinden, aber sich als Leiter wieder in Augenhöhe begegnen können. Und das sind so Dinge, wo einfach wir merken, unsere kulturelle Erfahrung, unsere sprachliche Erfahrung, aber auch die Kenntnis der deutschen Kultur sind da so Sachen, die uns helfen, ihnen hier noch mehr das Gefühl zu geben, anzukommen. Sie wollen sich integrieren, sie wollen auch die Sprache lernen, sie wollen ankommen. Unter anderem haben wir auch noch eine bulgarische Gemeinde in Hamm, die wir immer mal wieder begleiten. Die wird auch von einem Bruder aus Duisburg mit betreut. Und das geht auch um so Sachen, die treffen sich dort in einer ehemaligen Kneipe, die jetzt zu einem christlichen Kindertreff umgebaut wurde. Und wie ihr seht, wieder einmal, es platzt aus allen Nähten. Und die haben bis zum Ende des Jahres, um dort rauszugehen, weil es nicht geht. Wir haben ja hier in Deutschland ein Ordnungsamt und das sagt, es sind zu viele Leute für den kleinen Raum. Ihr habt nicht genug Fluchtwege. Jetzt von der Mentalität ist das so, wird schon schief gehen. Das heißt, die wissen jetzt schon, dass sie raus müssen, aber sie sagen, ja, ist ja noch lange hin bis Dezember. Also so deutsch-kulturell gesprochen würden wir schon händeringend suchen. Und sie sind aber so, dass sie wahrscheinlich erst dann anfangen, nach neuen Räumlichkeiten zu suchen, wenn sie die Schlüssel abgeben müssen. Aber Gott weiß das. Und ich habe die Zusage, dass er sich darum kümmert und dass das schon in der Mache ist. Und dann sind so Aufgaben da, dann so wieder Verbindungsglied zu sein, vielleicht auch zur Stadt und so weiter und so fort. Und da sind so unsere Aufgaben, dann zu begleiten, dass sie denn eben auch die Dinge auf die Reihe kriegen, die dafür notwendig sind. Eben auch eine Rechtsform annehmen und so weiter und so fort. Das ist ja in unserer Kultur hier in Deutschland sehr wichtig. Ja, und dann sind wir natürlich in Wuppertal. Und ich muss auch sagen, in Wuppertal haben wir etwas erlebt, das wir ganz toll finden. Und zwar die Leute, die uns am schnellsten und am offensten in Deutschland willkommen haben, waren wirklich Migranten. Leute, die ursprünglich aus Pakistan kommen oder aus Holland, aus Polen. Und die selber wissen, wie das ist, irgendwo fremd zu sein. Und wir kamen nach 15 Jahren wieder nach Deutschland und wir sind eigentlich selber Migranten. Also wir sind etwas dem Deutschen, der deutschen Kultur, auch vielen Dingen entfremdet. Dinge haben sich ja auch verändert, ja, selbst wie man ein Busticket kauft oder ein Bahnticket. Ja, ich weiß nicht, wer von euch mal vor so einem Bahnschalter da Automaten gestanden hat und gesagt hat, ja, also selbst wenn man hier aufgewachsen ist, kratzt man sich am Kopf. Wir mussten, als wir uns in Wuppertal angemeldet haben, haben wir unsere Pässe vorgelegt, die Kinderpässe. Nö, gilt nicht, wir brauchen die Geburtsurkunde der Kinder. Ich habe gedacht, traut ihr euren eigenen Behörden in der Türkei nicht? Die Pässe sind echt. Nein, nein, wir haben unsere Vorschriften, wir brauchen eine Geburtsurkunde. Gut, wir hatten sie dann zum Glück bei uns, aber ja, das war in der Türkei etwas anders. Und da mussten wir uns jetzt wieder eingewöhnen. Und die, die uns am meisten geholfen haben, waren unsere internationalen Geschwister, auch aus Brasilien, aus Ghana und so weiter und so fort. Und wir erleben einfach, dass dadurch, dass wir das selbst erlebt haben, auch in der Türkei Fremder zu sein, dass wir wissen, wie das ist, um auf eine Ausländerbehörde zu gehen und einen Aufenthaltstitel zu beantragen, dass es nicht einfach so möglich ist, arbeiten zu gehen, dass man eine Arbeitsgenehmigung braucht, haben wir einen ganz anderen Bezug. Und da können wir auch Brücken bauen. Und in Wuppertal, also diese Dienste nach außen, das ist sozusagen ein bisschen mehr mein Gebiet. Also ich bin da in dem Sinne mehr so der Außenminister. Und mein Mann ist so mehr der Innenminister. Der hat hauptsächlich in Wuppertal dann die Kontakte weiter vertieft. Und unter anderem haben wir in Wuppertal Mazedonier. Und diese Mazedonier sind an sich Wirtschaftsflüchtlinge. Also sie würden jetzt vom Asylverfahren nicht anerkannt werden, aber manchmal bleiben die Leute auch aus humanitären Gründen, wenn irgendwelche gesundheitlichen Probleme sind, aber teilweise sind die echt lange auch da und da ist eine Familie, die sind gläubig und die haben ein ganzes Jahr lang fast keinen geistlichen Input gehabt und sind aber zu uns in die Gemeinde gekommen, weil wir haben auch ein Sozialwerk, das ihnen geholfen hat, ihre Wohnung auszustatten. Die sind also dann aus diesem Heim raus in eine eigene Wohnung als Familie. Und die haben aber nichts verstanden. Die waren in der Gemeinde und es war nur ja, und dann sind sie natürlich auch nicht mehr gekommen. Und mein Mann hat sich halt aufs Herz legen lassen, ihnen Deutschunterricht zu geben und auch geistlichen Input. Und da ist ein Foto von der Familie. Ihr seht da ja gerade auch meinen Mann mit Material und Kärtchen und einem Ball. Da war dann gerade das Thema wahrscheinlich irgendwie gerade Spielsachen oder was auch immer. Und ist die ganze Familie mit bei. Das finden wir ganz toll. Es ist sehr praktisch. Es geht auch viel mit Aufnehmen und so weiter und so fort. Und mittlerweile haben sich ist nicht nur diese mazedonische Familie, sondern es sind auch Leute aus dem Iran in die Gemeinde gekommen. Und wir haben jetzt gesagt, wir erheben das nochmal in eine Stufe weiter und übernächste Woche bieten wir jetzt in den Räumlichkeiten der Christusgemeinde in Wuppertal ein Deutsch-Coaching an. Und wir nennen das ganz bewusst Coaching, weil wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht die Leute einfach nur füttern, sondern es ist eine Befähigung. Wir zeigen euch, wir machen auch Unterricht, aber wir zeigen euch auch, wie ihr selbstständig euer Deutsch weiterbringen könnt, was für Werkzeuge es gibt. Und die Zielgruppe sind eben gerade auch diese jetzt erstmal in der Gemeinde, internationale Geschwister in der Gemeinde, wo wir sagen, die haben Gaben, die haben Talente, die sind evangelistisch. Wir haben einen iranischen Bruder, der ist noch gar nicht so lange da, der ist noch im Asylbewerberheim, der bringt ständig Leute mit in den Gottesdienst. Jetzt wieder jemanden aus Nigeria, zwei Iraner, die dazu kommen. Also wir haben diesen Sonntag erst, wird das offiziell bekannt gegeben und wir haben jetzt schon 6 Anmeldungen. Also wir merken, das ist eine Not. Und unsere Vision wäre natürlich, wir könnten das für den Stadtteil öffnen, aber dafür bräuchten wir halt öffentliche Gelder. Das ist noch ein Gebetsanliegen, dass Gott da Türen öffnet. Das müsste dann etwas sein, wo man dann auch also Leute für richtig anstellen kann. Das ist jetzt das, was auch so ansteht. Und das ist eine Schulung, die ich durchlaufen habe. Ich habe eine Ausbildung gemacht, die mich dazu befähigt, Leute zu coachen, die Sprache lernen, egal welche Sprache, aber hier jetzt halt hauptsächlich Deutsch. Und ja, unsere Berufung für meinen Mann und mir, sage ich mal, würde ich mal so bezeichnen, begleiten, beraten und befähigen. Und das geht dabei um internationale Geschwister. Und es geht aber auch um Gemeinden, die sagen, ich möchte in dem Bereich wachsen. Ich gehe auf die Straße und sehe, Deutschland ist international geworden. Ja, ich gucke in die Statistiken, 30% Ausländeranteil in Wuppertal. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Wenn das so ist, oft in der Fußgängerzone oder in den Einkaufszentren, dann muss die Gemeinde diese Vielfalt auch widerspiegeln. Ist es zumindest das, was ich denke, wie es ist. Und Gott hat auch gesagt, mein Haus ist ein Haus für viele Nationen, soll ein Gebetshaus für die Nationen sein. Und das ist so das auch, wofür unser Herz brennt, wo wir unsere Zeit für investieren. Die beiden sind übrigens ursprünglich aus Ghana, Frank und Silvia. Frank ist deutscher als ich. Wir sind immer im Witzeln. Er ist bei mir in der Kleingruppe. Ich sage, und du Frank als Deutscher, was suchst du dazu? Weil ich in vielen Dingen ganz anders unterwegs bin. Sehr viel türkischer und er ist sehr viel deutscher als ich. Und so einen Reichtum schenkt uns Gott. Und das ist schön, das ermutigt uns. Das mal so zu dem Dienst. Wenn ihr mehr wissen wollt davon, könnt ihr mir auch eure Adresse oder eure E-Mail geben. Ich habe auch ein Gebetsupdate und einen Freundesbrief, den wir regelmäßig verschicken. Das ist aber natürlich etwas, wenn du sagst, okay, da möchte ich für beten, das interessiert mich, halt mich auf dem Laufenden, dürft ihr da auf mich zukommen nach dem Gottesdienst. Aber das ist jetzt mal so weit zu unserem Dienst. Ich habe euch aber natürlich auch eine Predigt mitgebracht. Und der Titel dieser Predigt ist passend zum Thema Fremde unter uns. Dafür bräuchte ich mal die nächste Folie. Da habe ich euch eine Sache mitgebracht, die ich mal gefunden habe. Ich heiße allerdings nicht den Autor und ich lese euch das jetzt einfach vor. Wir alle sind Ausländer, fast überall. Dein Christus ist ein Jude, dein Auto ein Japaner, dein Kaffee brasilianisch, dein Urlaub türkisch, deine Zahlen arabisch, deine Schrift lateinisch, deine Möbel schwedisch, deine Sauna finnisch, deine Kleidung englisch, dein Parfüm französisch, dein Käse holländisch, dein Tee aus Ceylon, dein Computer aus Korea, deine Software aus Amerika, deine Apfelsinen aus Spanien und dein Nachbar ist nur ein Ausländer? Fand ich mal einen sehr guten Gedankenanstoß, einfach so für uns, dass wir oft dieses Thema, ja, Ausländer, und wir hören natürlich auch viel und lesen viel davon, was für Probleme das mit sich bringt. Und die möchte ich auch bei Weitem nicht kleinreden, ja. Es gibt natürlich auch viel Kriminalität, es gibt viel Probleme mit, Leuten, die das System missbrauchen oder ausnutzen und. Das ist jetzt mal ganz außen vor. Aber ich denke, bei diesem Thema ist es ganz wichtig zu sagen und auch zu schauen, was denkt Gott? Und manchmal haben wir so unsere kulturellen Scheuklappen und wir wissen zwar, was in der Bibel steht, aber wir machen uns vielleicht nicht so ganz die Gedanken darüber, was heißt denn das für mich konkret im Alltag? Und das Wort Gottes ist da eigentlich sehr klar. Ich lese das jetzt aus der Hoffnung für alle aus dem Alten Testament, 3. Mose 19, die Verse 33 bis 34. Okay, da müsste es vielleicht bei dir... Ah ja, okay, super. Unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also 3. Mose 19, Vers 33 bis 34. Und wenn wir also in die Bibel gucken, dieser Vers sagt das ja auch, das Volk Israel war in Ägypten, Mose hat das Volk aus Ägypten rausgeholt. Also wir haben eigentlich, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir ständig von Migranten. Ja, dieses Wort, was in allen Munden ist. Abraham wurde aufgefordert, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist sogar zweimal das Land gewechselt. Er war in Haran, der heutigen Türkei, und ist dann erst in diese Ecke des heutigen Israels gekommen. Mose, der Auszug aus Ägypten, ganz spektakulär. Migranten, ja, die hatten die ägyptische Kultur angenommen und haben sich dann hinterher mit dem Mose noch in die Köpfe gekriegt wegen der Fleischtöpfe Ägyptens. Ja, das ist ja ganz furchtbar, dass wir jetzt jeden Tag dieses schreckliche Manna essen müssen. Es kommt uns zum Hals raus. Furchtbar, dieses deutsche Brot, ich will Reis. Nein. Wir haben das ganze Volk Israel dann in der babylonischen Gefangenschaft. Ja, sie sind total aus ihrem Heimatland raus. Dann wieder zurückgekehrt, aber dann die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus und dann bis zur Gründung des Staates Israels war das Volk Israel, waren die Juden im Prinzip, egal wo sie waren, Migranten. Auch mit allen Folgen und Konsequenzen und schlimmen Konsequenzen, die das hatte, eben nicht irgendwo ein Heimatland zu haben. Und so sehen wir das auch bei Jesus, war Migrant. Er musste fliehen nach Ägypten, dort war er Fremder. Er war auch an sich ein Fremder in dieser Welt. Er veräußerte seine göttliche Gestalt und nahm Knechtsgestalt, menschliche Gestalt an. Eigentlich ist er auch in eine fremde Heimat gekommen, in dem Sinne. Und er hat sich da trotzdem total mit identifiziert. Und ich habe dann mal so ein bisschen geguckt in der Bibel, dieses Wort Fremder, Ausländer, was steht denn da? Und da gibt es so verschiedene Begriffe, die man findet. Und der eine ist Nichtbürger. Und der Nichtbürger, da gibt es auch ein griechisches Wort, das heißt Xenos, bezeichnet einen durchreisenden Fremden. Dem hat man Gastfreundschaft gewährt. Das kriegt man ja auch oft noch mit, wenn man in südlichen Ländern ist. Und wir müssen dran denken, Jesus hat im Nahen Osten gelebt. Also wir sind da in dieser doch mehr so Mittelmeerraum Kultur auch. Er genoss Gastfreundschaft, aber er hatte keine Rechte. Und wenn er dauerhaft irgendwo wohnen wollte, dann war er oft verachtet und höchstens geduldet. Dann gab es noch den Begriff des Fremden, Paroikos. Das war ein Ausländer, der hatte gewisse Rechte erkauft, lebte unter allgemeinen Schutz, aber er besaß keine Bürgerrechte. Und dann gab es den sogenannten Mitbürger. Da sage ich euch jetzt mal das griechische Wort nicht. Da gibt es halt auch nochmal ein separates Wort für. Das ist der Mitbürger mit allen aktiven und passiven Rechten. Das erleben wir beim Paulus, dass er, solange gedacht wurde, er sei nicht ein römischer Bürger, anders mit ihm umgegangen worden ist, auch bei der Bestrafung, als in dem Moment, wo er gesagt hat, ich bin römischer Staatsbürger. Ups, da müssen wir ja anders mit umgehen. Und dann kam noch dazu der Begriff des Hausgenossen, des Eukaios. Der gehörte sogar zum Haushalt, ja sozusagen zur Familie. Das haben wir zum Beispiel bei auch im Alten Testament mit dem Elisea hieß der, glaube ich, dieser Knecht, der loszog, um dann jetzt komme ich gleich durcheinander, für Isaaks Sohn, also dem Jakob, die Frau zu suchen. So, den hatte er im Prinzip als seinen angenommen. Und auch Abraham hatte er eigentlich einen Knecht vorgesehen, der alles erben sollte. Also so einen Status konnte man auch bekommen. Und das heißt, wir sehen eben, da gibt es auch so bestimmte Abstufungen und so weiter. Und das war alles ziemlich genau geregelt. Und wir haben das natürlich auch in unserer Gesellschaft, dass es da gewisse Sachen gibt, wenn jemand aus dem europäischen Raum kommt, der hat andere Möglichkeiten. Wenn jemand als Flüchtling kommt, hat andere Möglichkeiten. Dann kann man auch einfach hierher kommen, weil man eine Qualifikation hat und so weiter und so fort. Es sind einfach Realitäten. Aber das Wichtige bei der ganzen Sache war Gott, dass diese Menschen nicht unterdrückt werden und dass sie gleichberechtigt behandelt werden. Das war Gott ganz wichtig. Behandelt sie wie euresgleichen und eben auch, dass sie eben nicht das Gefühl haben, sie sind Menschen zweiter Klasse. Dazu kommt, dass wir eigentlich auch Fremde sind auf dieser Welt. Philipper 3, Vers 20 sagt, jetzt klappt's, unser Bürgerrecht aber haben wir im Himmel. Ja, das heißt, eigentlich sind wir hier auch Fremde. Letztendlich wirklich zu Hause werden wir erst im Himmel sein. Wir sind auch oft von Dingen befremdet, die wir in unserem eigenen Land, wo wir aufgewachsen sind, passieren. Wo wir sagen, auch das passt mir auch nicht, wie die Gesellschaft sich entwickelt im Umgang mit Kindererziehung oder in der Rechtsprechung bei diesem Bereich oder im Umgang mit Ehe und Familie und so weiter und so fort. Und die Bibel sagt aber, wir sind Bürger des Himmels. Und dabei gilt immer auch der Rechtssatz, dass es Gott egal ist, was für einen Pass wir haben. Ob wir jetzt einen deutschen Pass haben oder einen amerikanischen Pass oder einen libanesischen Pass oder einen chinesischen Pass, das ist bei Gott ganz, ganz gleich. Der steht nicht an der Himmelstür und sagt so, und jetzt sag mir mal, wo du herkommst, sondern er fragt nach Jesus Christus. Und wir sind im Reich Gottes. Das Reich Gottes hat angefangen, aber es ist noch nicht vollendet. Das heißt, wir leben da auch in einer gewissen Spannung. Und deswegen ist es Gott aber auch wichtig, dass wir unseren Menschen, Mitbürgern hier, die aus anderen Ländern kommen, die andere Wurzeln haben, eben auch auf Augenhöhe begegnen. Ja, in 5. Mose 10, Vers 18 bis 19 argumentiert Gott auch nochmal zusätzlich und sagt, der Rechtschaff den Waisen und der Witwe und den Fremden liebt, sodass ihr ihm Brot und Kleidung gibt. Da spricht er über sich selbst. Auch ihr sollt den Fremden lieben, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten gewesen. Und da sehen wir einfach auch dieses Wesen Gottes. Er liebt nicht nur seinen Sohn, ja, das ist die Familie, ne, wir gehören zur Familie, um die kümmere ich mich, sondern er kümmert sich auch um uns. Und wann hat er angefangen, sich um uns zu kümmern? Er hat sich um uns angefangen zu kümmern, als wir noch seine Feinde waren. Römer 5, 8 bis 10 steht das. Ich zitiere das jetzt nicht. Und deswegen sollen auch wir nicht nur die Menschen lieben, die die gleiche Nationalität haben, vielleicht noch den gleichen Dialekt sprechen, die gleiche Muttersprache, die gleiche kulturelle Prägung haben, sondern er möchte, dass wir aufschauen und gucken, was ist um uns rum, wen habe ich da und dass ich dann auch auf diese Menschen zugehe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich möchte mal einfach fragen, wer von euch kommt hier direkt aus Itzehoe? Gebürtig, Entschuldigung, du kommst aus Itzehoe, genau. Nein, hier aus Lübeck, ja, Itzehoe haben wir da. Gebürtig, hier aufgewachsen. Okay, das sind einige. Von jetzt frage ich mal weiter, wessen Eltern waren denn schon hier? Großeltern? Ja. Also meistens ist es so, wenn wir weit genug nach hinten gucken, dann sind in unserem Hintergrund vielleicht auch Leute gewesen, die von ganz irgendwo anders hergekommen sind. Ich musste beim Arbeitsamt so ein Formular ausfüllen, wo die dann Statistik erfassen, ob jemand einen Migrationshintergrund hat. Und mein Papa kommt aus Ungarn, also zwar deutschstämmig, aber Ungarn, was heute sogar schon Ukraine ist, aus einem kleinen Dorf namens Beresnik, den kennt keiner, steht nur in seiner Geburtsurkunde. Und ich habe mich so geärgert, weil alle, die vor einem bestimmten Zeitpunkt rüberkamen, zählen nicht. Ja, wobei ich weiß von meiner Prägung her, ich habe einen Migrationshintergrund, weil mein Papa ist ganz anders gewesen als die normalen Deutschen. In vielen Dingen, im Essen, im Umgang, Hilfsbereitschaft für Bedürftige. Er hat auch viele Schwächen gehabt, er war mega eifersüchtig, das fand ich nicht so toll, oder wahrscheinlich meine Mutter eher. Aber er hat Dinge gemacht, die hätte ein normaler Deutscher vielleicht nicht gemacht. Er hat sogar mit sich handeln lassen in seinem Geschäft. Er hatte eine Autoreparaturwerkstatt. Das ist ja in Deutschland eigentlich eher nicht so, das Ding. Und von daher, wenn wir nur weit genug zurückkommen, dann sind wir vielleicht alle irgendwie mal so ein bisschen durchmischt worden. Wir haben ja auch hier in Deutschland zwei Kriege hinter uns, die sehr viel aufgemischt haben, verändert haben, aufgewühlt haben. Und deswegen haben wir eben auch eigentlich alle, wenn wir gucken, in der einen oder anderen Form auch schon Migration erlebt. Oder wir kennen im näheren Bekannten- oder Verwandtenkreis Leute, die migriert sind, die Fremde sind oder Fremde gewesen sind. Und ich glaube, dass Gott uns einfach helfen möchte und uns auch genau neu nochmal zusprechen müsste, Leute, die Fremdlinge, die nicht hierher kommen, die nicht hier Urgestein von Lübeck sind, die sind mir auch wichtig. Und die Frage ist eben, was können wir tun? Ich habe euch ja jetzt so ein bisschen erzählt von dem, was wir machen. Nun, wir haben natürlich in dem Sinne auch eine Gabe. Wir haben eine Sprache zusätzlich, können wir vielleicht viele Dinge tun, die jemand, der das nicht kann, nicht tun kann. Aber es geht darum, oft über den eigenen Tellerrand wegzuschauen. Und ich muss euch sagen, eine Sache, wo wir auch wirklich an Leute aus anderen Ländern mit segnen können, ist, indem wir auf sie zugehen. Man hat mal so geschätzt, dass hier in Deutschland es etwa 1,5 bis 2 Jahre braucht, bis man überhaupt irgendwo in soziale Netze reinkommt. Das ist sehr lang. In der Türkei war das so, man ist irgendwo in eine neue Wohnung gezogen und dann wurde innerhalb kürzester Zeit kamen alle Nachbarn zu Besuch und haben einen begrüßt und dann war man drin. Ich hatte sogar erlebt, vor gut 4 Jahren musste ich notfallmäßig ziemlich krass an der Bandscheibe operiert werden und ich habe in diesem Haus erst 4 Wochen gewohnt und die haben mir geholfen, einen guten Arzt zu finden. Und dann war ich nach der OP ziemlich schnell wieder zu Hause und die Frauen im Haus haben sich organisiert und haben eine Woche für mich gekocht. Ja, also wir hatten jeden Tag Essen. Ich habe dann gesagt, das waren Gottes Raben, die uns versorgt haben, weil das ging alles so schnell mit dieser Operation. Wir hätten auch keinen aus Deutschland so schnell organisiert gekriegt zum Helfen. Und das sind Sachen, sag ich mal, da sind wir als Leute manchmal etwas langsamer. Der Ausgleich dabei ist, dass wir oft, wenn wir Freundschaften schließen, wirklich Freunde fürs Leben sind. Ja, das heißt, dass das nicht eine Sache ist, naja, mal für 2 Jahre und dann ist mir die Person wieder egal, sondern das sind bleibende Sachen. Und das ist so eine Balance. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Leute seht, die hier nicht unbedingt zu Hause sind, die hier auch vielleicht erst ein paar Monate, ein paar Jahre sind, geht auf sie zu. Sprecht sie an. Fragt, auch wenn sie vielleicht nicht so viel Deutsch können. Ja, man kann mit Händen und Füßen ganz viel erreichen. Mein Mann hat das ja jetzt auch mit den Mazedoniern gemacht, auch mit den Persern, die wir da gerade haben aus dem Iran. Die sind so begeistert davon, dass er es immer wieder versucht. Ich höre ihn dann am Telefon reden und dann haben sie auch schon mal Missverständnisse, was den Tag und den Zeitpunkt anbetrifft. Aber das macht nichts. Sie merken einfach, man ruft an, man hat Kontakt. Man trifft sich. Letztens hat mein Mann für einen Fahrrad organisiert, der keins hatte. Es sind nicht die großen Dinge, es sind die kleinen Gesten. Dass man guckt, ist da vielleicht eine Not, kann man jemanden zu einer Behörde begleiten? Oder einfach nur, ich habe Zeit, ich setze mich mit der Person zusammen und wir versuchen mal, wie viel wir auch auf Deutsch reden können. Und ich frage mal so, wer von euch kann denn Deutsch? Von euch? Ich sag mal, ich denk mal so ziemlich alle hier. Also seid ihr eigentlich auch alle potenzielle Sprachpaten. Ein Sprachpate ist jemand, der jemanden unter die Fittiche nimmt und nicht ihm beibringt, ja, das ist jetzt der, die, das und so weiter, sondern einfach auf einem ganz einfachen Niveau ein ganz kleines Thema sagt. Und das heißt, was weiß ich, heißen jetzt, gehst mit der Person, komm, geh mal in den Supermarkt und dann geht ihr die Gemüsesorten durch oder die Obstsorten. Und vielleicht aufschreiben oder aufnehmen oder sowas. Und das ist vielleicht für dich eine halbe Stunde Zeit und dann geht man anschließend einen Kaffee trinken. Ja. Aber für diese Person kann das vielleicht wirklich der Unterschied werden zwischen ich werde hier auch wahrgenommen. Weil man wird auch oft, man hat so das Gefühl, mich sieht keiner. Ich fall durchs Raster. Und das sind keine schönen Gefühle. Und wir als Gemeinde haben da auch eine Verantwortung, nämlich Jesus-Kultur zu leben. Ja, Jesus ist am Jakobsbrunnen auf die Frau zugegangen, hat gesagt, gib mir zu trinken. Und sie, ne, und hat dann da ja auch ein ziemlich interessantes Gespräch mit ihm gehabt. Und die Frau war ja auch ziemlich krass drauf mit ihren verschiedenen Beziehungen. Und eigentlich, die sollten ja auch die Juden und die Samariter überhaupt keinen Kontakt miteinander haben und unrein und hu. Aber Jesus hat darüber weggesehen. Und wir können auch gerade internationalen Menschen in diesem Land auch Zeugnis sein. In der Türkei waren wir alleine dadurch, dass wir eine normale Familie waren, Zeugnis. Die Nachbarin, eine hat mir gesagt, ja, wir hatten erst Bedenken, als ihr hier hingezogen seid, dass jetzt hier ständig Partys gefeiert werden und Männer und Frauen hier wechselnd rein und raus gehen und wechselnde Partnerschaft. Aber wir haben gesehen, ihr seid eine ganz normale Familie, dein Mann ist dir treu, ihr trinkt nicht ständig Alkohol und besauft euch und eure Kinder sind auch vernünftig erzogen. Und wir haben dann auch erst so gedacht, das ist doch eigentlich normal. Und dann haben wir gesagt, nein, aber was kriegen denn diese Menschen, auch die hier nach Deutschland kommen, eigentlich von Europa oder auch von Amerika, sorry Jason, mit das, was sie im Fernsehen sehen, ja? Und wenn sie dann, ich weiß nicht, Breaking Bad oder was es gibt, ja, als das ist Amerika, oder ich weiß nicht, gute Zeiten, schlechten Zeiten, das ist Deutschland, dann sagen sie, westliches Land gleich christliches Land, das ist Christentum. Und dann sehen, denken sie, das ist Christentum. Und wenn wir aber in Kontakt mit ihnen treten, dann sehen sie, nein, es gibt tatsächlich hier Menschen, die nehmen ihren Glauben ernst. Und das ist wirkliches Christentum. Das ist nicht nur einfach so ein Namenschristentum dahergeredet. Und dann merken sie vielleicht auch, das ist interessant, das ist anziehend, das ist relevant. Und dafür muss man auch keine spezielle Schulung haben, sondern das ist etwas, was das Wort Gottes von Anfang an, das ist wie so ein roter Faden, der sich durchzieht, uns immer wieder sagt, Leute, guckt auf die und habt auch vor allen Dingen keine Angst. Ich habe da auch noch so eine kleine Anekdote. Ihr habt ja das Bild von der bulgarischen Gemeinde in Hamm gesehen. Und ich habe die alle total lieb, ne? Und ich sehe das gar nicht mehr. Und dann habe ich eine Freundin mitgenommen, die sagte, oh, ich möchte mal mitkommen nach Hamm, ne? Und dann sind wir in Hamm, in der deutschen Gemeinde hatte ich auch einen Dienst und deswegen war sie da. Ich sage, ach komm, die bulgarische Gemeinde hat jetzt wahrscheinlich auch gerade Schluss. Ich gehe mal kurz vorbei, ich muss was mit einem klären. Und dann stand halt vor dieser umgebauten Kneipe so eine ganze Traube von dunklen, so ein bisschen schwarzbärtigen Männern. Und wir sind da drauf zugegangen und sie sagte so, also irgendwie sieht das ja richtig unheimlich aus. Ja, so von außen hingeguckt, ja, hat man gedacht, ist das die Bulgarenmafia oder was ist das da? Und das sieht so richtig bedrohlich aus. Und ich bin da rein und hallo Bruder und Hand geschüttelt und alles lachte. Und die Situation war auf einmal aufgelöst, weil man wahrgenommen hat, nein, das sind ja unsere Geschwister. Und da sind auch Berührungsängste, die kann ich gut verstehen. Ich bin auch nicht so derjenige, der im Zug sitzt und mit 20 Leuten redet, ja. Ich muss da auch wirklich Gott beten und sagen, Gott, wenn du jetzt wirklich auf dem Weg jemanden für mich hast, dann musst du mir das zeigen. Also ich mache das nicht von mir aus. Aber ich merke einfach, wenn man diesen Schritt macht, ich habe eine ganz tolle pakistanische Freundin, die bringt mich immer wieder in Kontakt mit ihren Arbeitskollegen, die macht das super, die ist eine tolle Brückenbauerin und kann auch dafür beten, dass euch Gott solche Brückenbauer schenkt. Ich möchte euch einfach nur ermutigen, ihr habt da ein riesen Missionsfeld vor der Tür und ich finde das auch mit der Weihnachtsfeier ganz toll. Verfolgt das. Vielleicht schenkt euch Gott auch da internationale Leute, die ihr einladen könnt. Wir nennen die in Wuppertal unsere VIPs, Very Important People. Diese Menschen, für die wir besonders beten, die wir umbeten und dann auch gezielt sagen, okay, für was können wir sie einladen? Und vielleicht gibt es ja ein Angebot, das Gott euch aufs Herz legt, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt auch was, das ist mehr für internationale Geschwister. Das weiß ich nicht, das kann euch Gott zeigen, aber ich möchte euch ermutigen, macht euch auch da in dem Bereich auf dem Weg, denn ihr könnt hier Missionsgeschichte schreiben und es gibt auch bestimmt den einen oder anderen, der wieder in sein Heimatland langfristig zurückgeht und dann auch dort weiter das Evangelium baut. Und dann seid ihr die Großeltern von Gläubigen in diesem Land. Ist das nicht genial? Und das ist auch nichts, wofür man ein bestimmtes Alter haben muss oder ein bestimmtes Alter erreichen muss oder wo man sagt, ich bin zu alt. Nein, wenn du Zeit hast, dann kannst du das auch tun. Und dann möchte ich dich auch für ermutigen, dass das ja, wir uns in Menschen investieren, dass wir auch von unserer Freundschaft teilen und dass wir dann in diesem Bereich einfach auch biblische Werte bewusster leben, dass wir mehr Jesuskultur als deutsche Kultur leben, wo wir merken, unsere deutsche Kultur hat so ein bisschen einen schrägen Touch, wenn wir gucken, was eigentlich in der Bibel Jesus so uns vorgelebt hat. Dass wir da auch unsere Scheuklappen mal ablegen und dann auch so die Angst einfach mal loslassen und sagen, es wird schon nicht gleich die Mafia sein, mit der ich zu tun kriege. Und selbst dann, ja, auch dann kann Gott seine schützende Hand über dich halten. Haben wir auch erlebt. Und wer noch mehr Fragen hat oder noch mehr hören will, also ich kann noch ganz viel erzählen. Ihr merkt es, mein Herz fließt davon über. Aber dafür haben wir auch die Zeit nach dem Gottesdienst. Und ich möchte euch einfach so segnen. Ich möchte jetzt auch noch mal eine Zeit des Gebetes nehmen, dass wir einfach die Augen zumachen, dass wir beten. Ich möchte das einfach jetzt noch mal auch konkret vor Gott bringen, dass wir alle einfach noch mal so vor Gott innehalten und ich möchte bitten, dass wenn es jemand gibt, der sagt, das Thema hat mich angesprochen, dass du einfach auch kurz nochmal so mit einem kleinen Handzeichen einfach mir das sagst. Ich möchte auch nochmal für die Leute beten, die sagen, das ist sowas, das hat was jetzt bei mir zum Schwingen gebracht. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Also wenn es da jemanden gibt, der sagt, ja, das ist bei mir so, oder dann möchte ich, dass du einfach kurz ein Handzeichen gibst. Weil ich finde es auch wichtig, dass man bei solchen Themen Stellung bezieht. Dass man sagt, jawohl, das ist ein Thema für mich. Ich weiß noch nicht, was das für mich bedeutet. Aber es ist was, wo Gott mir was sagen will. Also wenn das jemand machen möchte, so offiziell, dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu, das einfach zu machen. Ja, danke, ich habe es gesehen. Okay. Danke. Ja, und ich möchte jetzt einfach im Gebet, Herr Jesus, diese Menschen, die das jetzt so im Herzen sehen und bewegen, vor dich bringen, Herr. Herr, du bist ein Gott, der uns kennt, auch unsere Umstände, und du bist jetzt kein Gott, der noch eine Action, noch einen Programmpunkt, noch eine extra Arbeit in unser sowieso schon volles Leben reinpacken will, sondern ich glaube, es geht da auch um eine Herzenshaltung und einfach auch für diesen Blick, den du einem dann schenkst. So wie ich damals ganz neu auf einmal überall Türken gesehen habe, die waren ja vorher schon da. Herr, und so möchte ich dich bitten, dass du diejenigen heute Morgen, die du angesprochen hast, Herr, dass du sie segnest und dass du ihnen auch diese göttlichen Verabredungen schenkst, Herr, so wie du das ja auch bei uns gemacht hast. Du hast diese Menschen uns ja zugeführt, die sind uns ja über den Weg gelaufen. Das haben wir ja nicht gemacht, das warst du. Und so möchte ich auch für göttliche Verabredungen bitten. Ich möchte ganz besonders bitten für Kontakte hier in den Stadtteil rein. Herr, egal wo, ob sie beim Arzt sind, beim Einkaufen, bei der Weihnachts-Adventsfeier, dass da einfach Dinge entstehen und aufbrechen, weil du es willst, weil sie als Gemeinde in diesem Umkreis, in diesem Stadtteil relevant sein wollen, Herr. Und dass du einfach da in den Herzen einfach neue Dinge aufbrichst und umarbeitest und umlenkst, Herr. Und dass es etwas ist, das einfach aus dem, was schon da ist, herausfließt, Herr. Und ich möchte jetzt einfach so deinen Segen über diese Gemeinde aussprechen, über jeden Einzelnen. Und ich danke dir dafür, dass du sie für diese Stadt und auch für diesen Stadtteil relevant gemacht hast. Dass sie alleine schon dadurch, dass sie hier sind, auch ein Zeichen sind, Herr. Ich möchte dich bitten, dass sie ein Zeichen sind, ein Leuchtturm in diesem Stadtteil, der einfach sichtbar ist, weil sie anders sind als die Mehrheit der Gesellschaft. Weil sie Jesusmäßig unterwegs sind, weil sie Jesuskultur leben, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der gesagt hat, dass das Werk, das du angefangen hast, dass du es in Treue vollenden wirst. Und dafür spreche ich jetzt einfach auch nochmal diese Zusage über diese Gemeinde aus. Und ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der Zusagen. Du weißt auch, was du schon an Weissagung und Zusagung für diese Gemeinde ausgesprochen hast. Und du wirst diese Dinge auch zu Ende bringen, Herr. Wir wissen dein Timing nicht immer, aber wir wissen, wir können uns absolut auf dich verlassen. Und dafür danke ich dir. Amen. Jason?